Heute im OMR Silicon Valley Update Podcast Dr. Yvonne Lutsch, Investorin bei einer meiner Lieblingsbrands, nämlich Bosch, Bosch Venture Capital.
Wir gucken uns das weltweite Team mit 20 Leuten, guckt sich pro Jahr ungefähr 2.000 bis 3.000 Deals an. Von denen sagen wir vielleicht bei 200, die sind interessant genug, um den Bosch vorzustellen. Und davon gibt es vielleicht 50, wo wir sagen, die sind interessant genug, um sie im Team zu diskutieren. Und am Ende investieren wir in 8.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Heute mal eine fast klassische deutsche Karriere. Erstmal Top-Studium inklusive Physikpromotion, Einstieg bei Bosch und dann dort nach und nach auf ganz vielen Stationen gearbeitet. Und aus einem geplant kurzen Aufenthaltsaufhalt wurden dann knapp 6 Jahre Valley. Also ja, wer wusste schon zum Beispiel, dass Bosch einen 700 Millionen Dollar Fund hat und mit über 20 Investoren und Investorinnen weltweit nach spannenden Geschäftsideen scoutet und investiert. Und Yvonne ist eine von diesen 20 und wir sprechen im Podcast über ihre Karriere, ihre Zeit hier im Valley und was Bosch als VC vielleicht so besonders macht. Also ab geht's direkt in den Podcast mit Dr. Yvonne Lutsch von Bosch Venture Capital. Hi Yvonne.
Hi.
Grüß dich, hi. Sag mal, sehr gut, danke. Ich habe gesehen, du bist einer der Menschen, die ich sehr bewundere. Du hast in etwas promoviert, was ich in der Oberstufe als allererstes abgewählt habe, damals nämlich Physik. Du hast da promoviert, du hast das studiert. War das schon in der Schule so, dass du gesagt hast, okay, das ist genau meine Stärke, ich will unbedingt Physikerin werden und irgendwie Astronautin? Oder was war so der ursprüngliche Wunsch?
Guter Punkt. Ich habe es nicht abgewählt. Mathe konntest du wahrscheinlich nicht abwählen, ansonsten hättest du Mathe abgewählt.
Nee, Mathe mochte ich ehrlicherweise.
Ach so, das ist interessant. Also ich habe zuerst Mathe gemocht. Und ganz am Anfang war ich mit Physik auf Kriegsfuß, aber so 5. Klasse oder so. Aber das war mehr, weil der Lehrer uns eher nach, keine Ahnung, nach unserer Haarfarbe bewertet hat, als wirklich nach unserem physikalischen Verständnis. Und tatsächlich wollte ich als junges Mädchen Astronautin werden. Tatsächlich, das fand ich extrem cool. Ich habe dann halt leider gelernt, dass erstens ich gesundheitliche Einschränkungen habe, die einen davon behindern. Also Brille habe ich getragen, solche Sachen, ja, ganz doof. Und dann habe ich mir auch gedacht, naja, das mit dem Astronautentum, es ist ja nicht so weit her, ne? Also man braucht wahnsinnig viel Geld, allein auf dem Mond zu fliegen, geschweige denn eine Mission auf dem Mars mit Menschen. Und das war irgendwie, der Nutzen und Aufwand war einfach nicht gerechtfertigt. Das Ganze kostet viel zu viel Geld. Und dann habe ich den Traum, Astronautin zu werden, aufgegeben. Aber mich hat Physik und Mathe einfach immer interessiert. Ich war da einfach gut drin und es fiel mir leicht. Es hat mich einfach auch interessiert, ob das eine das andere bedingt. Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Was ist da Hände und was ist da Ei? Und deswegen habe ich dann gedacht, studierst du Physik? Ehrlich gesagt, ich wollte erst Mathe studieren. Mein Mathelehrer sagte, Yvonne, mach das nicht. Das ist viel zu trocken. Studier lieber Physik, dann machst du genug Mathe.
Okay. Ja, ich glaube, es hängt ja auch häufig am Lehrer einfach ab, ne? Wie man so den Zugang bekommt vielleicht. Insofern ja, großen Respekt da schon mal zu. Und dann bist du nach dem Studium ja direkt zu Bosch gegangen, ne? Das habe ich richtig aus deinem LinkedIn-Profil rausgewählt, wo du ja heute auch noch bist. Ja. Wie war das so? Also in der Phase würde man vielleicht sagen, Bosch war wahrscheinlich so einer der Top-Arbeitgeber irgendwie in Deutschland. War das für dich schon so ein Ding, auch zu sagen, okay, wenn ich halt zu so einem Unternehmen gehe nach dem Studium, erstmal so ein Big Brand oder wie war damals so der Entscheidungsprozess?
Bosch war einfach überall. Bosch war allgegenwärtig in Süddeutschland, wo ich promoviert habe, in Tübingen. Selbst mein Doktorvater hat mit Bosch gearbeitet und hat Diplomanden und Doktoranden bei Bosch betreut. Und von daher war es naheliegend. Ich hatte aber auch die Wahl, auch bei einem kleinen, innovativen Unternehmen zu arbeiten. Und die Möglichkeiten bei Bosch erschienen mir einfach sehr viel besser, was sich auch tatsächlich herausgestellt hat, dass es so ist. Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, Fortbildungen, Jobs zu wechseln, das war bei Bosch einfach total, total toll. Und ja, der Name, weiß nicht, ob mein großes Unternehmen ist nie verkehrt, klar. Ob jetzt Bosch irgendwie besser oder schlechter ist als ein Daimler oder ein anderer großer Name in Süddeutschland als Arbeitgeber, das mag ich nicht so bewerten.
Ja, und sag mal, also was hast du dann da gemacht? Also hast du einfach gesagt, man fängt da einfach an und wird dann dazugeteilt oder gab es bestimmte Bereiche, wo du gesagt hast, okay, jetzt vielleicht Raumfahrt, macht Bosch ja vielleicht auch irgendwas, vielleicht komme ich da nochmal wieder zurück?
Ja, ich wollte, also mir war es weniger das Thema wichtig, sondern eher so die Art der Tätigkeit. Das hatte ich bei meiner Doktorarbeit auch schon gemerkt. Das Thema ist am Ende des Tages gar nicht so wichtig. Wenn du selber den Mut hast, ein Thema wirklich tief reinzugehen, dann wird jedes Thema immer interessant. Ist einfach so. Also das lernst du als Wissenschaftler. Mir war eher wichtig, was für eine Tätigkeit das ist. Und mir war es wichtig, erstmal nicht in die Entwicklung zu gehen. Ich wollte erstmal kein Labor mehr von innen sehen. Ich wollte nicht mehr im dunklen Labor vom Oszilloskop sitzen und die komischen Signale bewerten müssen. Und deswegen habe ich mich beworben bei einer sehr, sehr querschnittslastigen Aufgabe. Es war eine super Querschnittsfunktion und zwar im Qualitätsmanagement. Und da hatte ich zu tun mit dem Engineering. Ich hatte aber auch zu tun mit dem Werk. Ich hatte zu tun mit Kunden, mit der Logistikabteilung, mit Lieferanten. Und das war wahnsinnig abwechslungsreich und so eine Schnittstellenfunktion zu haben. Und das hat mich damals interessiert und da habe ich angefangen. Ich habe mich auf eine bestimmte Stelle beworben. Ich habe nicht genau die Stelle bekommen, sondern quasi die Nachbarposition, aber so ist es halt gekommen.
Okay. Und gab es dann schon so ein paar Key-Momente, sag ich mal, wo du gesagt hast, okay, damit baue ich mir jetzt die Karriere irgendwie auf? Also gerade in so einem großen Konzern sind ja wahrscheinlich so die ein oder anderen Schritte, vielleicht auch gerade in so einem deutschen Unternehmen, so bestimmte Schritte irgendwie wichtig, dass man dann gesagt hat, okay, ich muss jetzt so eine Checkbox setzen, ich will jetzt nochmal ins Ausland, ich will jetzt nochmal, was ich was, irgendeine Stelle in der Geschäftsführung irgendwo oder keine Ahnung, gibt es da so bestimmte Sachen, wo du gesagt hast, das muss ich auf jeden Fall machen, damit ich da hinkomme, wo ich hinkommen möchte?
Es gibt aber auch tatsächlich ganz, ganz klare, strukturierte Karrierebausteine. Da gibt es ganz, ganz viele. Da gehört ein Geschäftsbereichwechsel zu, da gehört ein Funktionswechsel zu, Auslandsaufenthalt oder eben, wie du schon gesagt hast, einmal Zentrale und einmal im Satelliten. Das sind alles so Checkboxen, die man checken kann. Man muss nicht jede, aber mehrere ist nicht schlecht. Das war dann auch tatsächlich so, dass ich nach meinem ersten Job einen Funktionswechsel gemacht habe. Ich bin dann tatsächlich in Entwicklung gegangen. Ähnliche Produkte, aber total andere Funktionen. Und danach habe ich einen Geschäftsbereichswechsel gemacht, vom Automotive zum Consumer Electronics Bereich. Und dann habe ich die Auslandserfahrung machen wollen. Dann wollte ich halt nicht um die Bosch-Karrierestufen-Checkbox zu checken, ehrlich gesagt, sondern um der Erfahrung willen. Das haben andere Freunde von mir gemacht und die waren alle sehr, sehr angetan von der Herausforderung des Jobs, aber auch die persönliche Weiterentwicklung, die das bietet. Und das wollte ich machen. Und dann habe ich mich halt auch da, gibt es Programme und nicht wirklich Förderprogramme, aber man muss ja mit den richtigen Leuten reden. Und ich habe gesagt, ich möchte ins Ausland. Ehrlich gesagt, ja, habe ich gedacht, dass ich viele Jobangebote aus China bekomme, weil damals hat Bosch und auch jetzt immer noch baut Bosch immer noch in China auf. Damals hat man auch noch mehr deutsche Führungskräfte nach China geschickt. Mittlerweile gibt es so viele gute lokale Leute, dass man das gar nicht mehr so sehr macht. Ich hatte USA überhaupt nicht auf dem Radar. Das war
ganz kurz mal zu diesem auch ins Ausland schicken, ne? Weil das ist, finde ich, so ein Thema, das ist immer so richtig so eine deutsche Geschichte. Also Gefühl ist das jedenfalls so, dass deutsche Firmen halt sagen, okay, wir haben diese ganzen Satelliten-Offices überall auf der Welt. Also man kennt das ja von vielen Freunden, auch ob die jetzt bei Bosch oder Beiersdorf oder keine Ahnung, BMW, Mercedes, Porsche, überall, wo sie arbeiten, werden die Deutschen dann ins Ausland geschickt. Und es gibt diese riesen Expert-Community dann ja auch irgendwie. Das sehe ich eigentlich wenig von amerikanischen Firmen, die jetzt sagen, wir schicken Amerikaner nach Deutschland, sondern die heiern sich dann lieber lokale Leute vor Ort. Ist das so eine deutsche Unternehmenseigenschaft irgendwie, dass man halt sagt, man weiß es besser als Deutscher, deswegen schicken wir die Leute dahin, oder ist das so eine kulturelle Geschichte?
Ich glaube, es geht gar nicht ums Besserwissen, sondern es geht darum, dass die Leute, die im Ausland waren und zurückkehren, so wahnsinnig viel wertvoller sind. Die verstehen nämlich die Perspektive. Zum Beispiel, wenn ich zurückgehen würde, verstehe ich die amerikanische Perspektive. Es hat gar nichts damit zu tun, hier den Deutschen raushängen zu lassen. Wir haben mittlerweile, und da ist Bosch auch sehr gut drin, das finde ich echt super, es kommen mittlerweile immer mehr Expats nach Deutschland. Amerikaner, Chinesen, Koreaner, von überall her. Und wir sind dann 3 Jahre in Deutschland und gehen zurück. Auch die Erfahrung ist toll zu machen. Dann eben mal näher an der Zentrale zu arbeiten. Das sind alles wichtige Erfahrungen. Es geht immer darum, die Perspektive zu wechseln, mehrere Standpunkte zu lernen, besser zu verstehen, was die Probleme des anderen sind und Netzwerke zu bilden.
Ja, also ich finde das schon echt ein interessanter Punkt, ne, weil ich habe da noch nie so drüber gesprochen über dieses Thema, weil ich kenne keine amerikanische Firma hier im Valley jedenfalls, die jetzt sagt, wir schicken unsere Mitarbeiter jetzt mal 3 Monate dahin oder es gibt kein so ein Expert-Programm, dass ich jetzt, also wenn ich jetzt bei Facebook arbeite, vielleicht gibt es das da, weiß ich nicht genau, aber es ist ja wirklich so, jede deutsche große Firma hat dieses Programm im Prinzip, ne?
Ja, aber ich glaube, das gibt es bei anderen Firmen auch, wir kennen es vielleicht noch nicht. Ja. Und ich weiß es auch von anderen Unternehmen, also französische Unternehmen oder spanische Unternehmen, die das halt auch machen.
Ja.
Also ich habe keine Leute.
Ja, vielleicht hat man aber auch die amerikanische Perspektive, dass die Amerikaner so ein bisschen denken, so ja, wir machen das halt so, wie wir wollen. Die Europäer oder die Deutschen, die denken sich so ein bisschen, wir passen uns vielleicht an und wollen uns auf die anderen Märkte halt irgendwie, wir wollen das lernen, die anderen Kulturen.
Ja, und ich weiß auch, und ich glaube, das hat sich auch deutlich verbessert, dass die zumindest innerhalb von Bosch, ja, dieses Expat aus USA nach Deutschland,
ja.
Das hat ein bisschen gedauert. Das fanden die Amerikaner am Anfang so ein bisschen gruselig.
Ja.
Im Ausland zu leben, woanders zu leben. Es ist einfach, denn das Land ist so riesig und es gibt so viele Möglichkeiten, die Leute reisen nicht so viel ins Ausland, wie die Deutschen zum Beispiel.
Ja.
Und dann ist es nochmal ein größerer Schritt.
Ja, absolut, absolut. Sag mal, und dann hat aber die USA bei dir angeklopft und es gab eine Opportunity für dich.
Genau, so war es.
Und wie war das dann? Du hast gesagt, du willst ins Ausland und dann hat man sich beworben oder dann wird man zugeteilt oder gibt es da so einen Talentpool, wo da sind die wichtigsten Leute drin und die werden dann verschickt? Also ist das richtig so organisiert oder du sagtest schon, man muss mit den richtigen Leuten reden?
Ja, es gibt so eine Art Talentpool und da war ich dann auch drin und ich konnte dann auch angeben, zum Beispiel, welche Länder ich besonders gerne möchte und welche Länder vielleicht nicht so gerne möchte. Und ich bekam einen Anruf von der HR, dass diese Stelle in den USA offen ist und dass die doch bestimmt total gut auf mich passt. Und dann wird man gefragt, ob einem die Stelle zusagt grundsätzlich und dann bewirbt man sich. Also ich meine, wird man nicht zugeteilt. Dann ist es immer noch ein regulärer Bosch-interner Bewerbungsprozess. Manchmal sind die Stellen auch extern ausgeschrieben, aber oft in diesem Falle war die Stelle halt intern ausgeschrieben und es haben sich auch noch viele, viele andere Leute beworben. Also ich musste mich da richtig ordentlich für bewerben. Und habe den Job bekommen.
Und was hast du dann als erstes gemacht?
Genau, als ich hergekommen bin, Ende 2015, habe ich für den Geschäftsbereich, in dem ich vorher halt auch gearbeitet habe, für den Geschäftsbereich hier ein Innovationszentrum aufgebaut. Weil die Führungskräfte des Geschäftsbereichs, fast alle Geschäftsbereichs-Headquarters sind halt in Deutschland. Und dort gab es viele Leute, die halt wissen und wussten, Silicon Valley gibt es halt, da gibt es wahnsinnig viel Innovation. Wir haben ja auch hier vorher schon einen Forschungsbereich gehabt. Aber die Forscher forschen halt. Die Forscher machen nicht den ganzen Tag Technologie-Scouting und Startup-Scouting. Und das war halt eine meiner Aufgaben hier, dieses Innovationszentrum aufzubauen, um Technologie-Scouting zu machen, Startup-Scouting zu machen, Geschäftsmodelle vielleicht auch mal zu testen, also kleine eigene Innovationsprojekte aufzubauen und ja Geschäftsanbahnungen, Business Development, auf Englisch hört sich das irgendwie viel besser an, zu machen, um auch mit anderen größeren Firmen hier sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie könnte denn die Zukunft aussehen, wie könnten wir die Zukunft bunter machen. Das geht halt im Silicon Valley sehr, sehr viel einfacher als in Deutschland. Ich kann mich hier mit einem Kollegen von Continental, einer der größten Bosch-Konkurrenten, kann ich mich zusammensetzen und wir natürlich erzählen uns gegenseitig keine Geheimnisse, aber wir können wie gemeinsam überlegen, was für zukünftige coole Produkte es geben könnte. Oder mit zukünftigen potenziellen Kunden. Oder eben anderen Geschäftspartnern, wie zum Beispiel VMware oder SAP. Oder das ist dann egal, ob das ein internationales oder ein amerikanisches Unternehmen ist. Es ist einfach im Silicon Valley anders. Solche Kontakte zu knüpfen.
Ja. Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht so eine so eine Sache, die man ja häufig sieht, dass viele deutsche Konzerne da hier ihre Innovationssparte haben, ne? Ob das jetzt ein Bosch ist, ein BMW, ein Porsche, die Kärcher, darüber haben wir uns ja kennengelernt. Also alle Firmen haben irgendwie so ein Innovationszentrum hier. Wird sich da auch so richtig organisatorisch zusammengeschlossen, dass man Events gemeinsam veranstaltet, dass man sich da irgendwie austauscht, oder ist es dann doch auch, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht?
Ich meine, ein Stück weit macht jeder sein Ding, was ja auch sinnvoll ist, weil jeder seinen eigenen Schwerpunkt hat. Aber wenn wir mal ein größeres Event gemacht haben, dann haben wir natürlich auch unsere Freunde von BMW iVentures oder Kärcher oder wem auch immer eingeladen, ne? Weil dann die Deutschen das noch mehr schätzen, wenn man zum Beispiel ein kleines Oktoberfest organisiert.
Absolut.
Das haben wir zum Beispiel mal gemacht, das war sehr lustig.
Und dann hast du aber ihr gemerkt, dass Innovation ja ganz cool ist, aber dass noch besser ist, irgendwie sich da die Sachen noch genauer anzugucken und vielleicht mit dabei zu sein, darin zu investieren, und das VC-Geschäft wurde irgendwie interessant. War dir das relativ schnell klar, dass du in diesem Bereich willst, oder schon einfach auch längerfristig, als du Interesse hattest, oder wie bist du da reingerutscht?
Ja, dadurch, dass ich mit Startups halt auch gearbeitet habe, musste ich natürlich ein Stück weit verstehen, wie VC funktioniert. Habe ich mir selber irgendwie beigebracht, so die Basics, ist ja alles im Internet verfügbar. Und es gab natürlich ja hier schon ein Venture Capital Team, meine drei netten Kollegen, und mit denen hatte ich ja auch vorher schon zu tun, also als ich hier anfing mit meinem Innovationscluster. Ich habe Startups gefunden, die haben Startups gefunden, und wir haben uns das gegenseitig da auch ausgetauscht und haben uns gegenseitig eingeladen. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, Venture Capital ist einfach noch eine Stufe toller. Und es ist gar nicht so einfach zu erklären, warum. Ich glaube, es ist die Kombination aus der Vielfältigkeit der Aufgabe. Also ich muss dieses Startup bewerten bezüglich des Teams. Was sind das für Leute? Was haben die für eine Erfahrung? Was sind das für Charaktere? Sind das Macher und Bringer? Was haben die für eine Technologie? Wird die funktionieren oder auch nicht? Wie sieht der Markt aus? Gibt es den überhaupt schon oder müssen die den entwickeln? Sehen wir den Markt kommen? Sehen wir die Trends am Horizont? Wie sind die finanziell bisher aufgestellt? Welche Investoren haben die schon? Was haben die für, ja, wie viel Geld geben die gerade aus und wofür? Und wie planen die in Zukunft ihr Geld auszugeben? Also aus allen Aspekten heraus bewertet man das Startup, was halt wahnsinnig vielfältig ist. Und das Zweite ist, wenn man dann investiert hat, dann ist das so ein bisschen wie ein Kind oder wie eine Ehe. Also man legt sich da ja auch für 5 bis 10 Jahre fest, gemeinsam den Weg weiterzugehen, durch dick und dünn, so ein Stück weit auf jeden Fall. Ne?
Ja, und, ja, absolut.
Und du das sagst gerade, du total, hast das irgendwie dann... Das fand ich total, ja.
Ja, du meinst ja, du hast es dann selber dir irgendwie beigebracht und so durch YouTube und Co. irgendwie, wie wird man VC, so ungefähr. Aber war das schon, also für mich zum Beispiel ist das auch so ein Thema, ich finde das super interessant und so, in diesem Bereich sich weiterzuentwickeln und darüber nachzudenken. Auf der einen Seite ist es total spannend, man sieht diese ganze Innovation, aber dann sitzt man ja auch auf der VC-Seite und sieht immer die ganzen coolen Sachen, kann aber dann nicht so richtig mitmachen, sondern ist immer so ein bisschen an der Sideline. War das, also gerade weil du ja auch Physikerin bist und irgendwie selber dann auch geforscht hast und so weiter, war das auch mal so, oder ist das auch mal so ein Punkt, wo du sagst, vielleicht will man auch irgendwann wieder wechseln auf die andere Seite, dass man irgendwann selber was machen will? Oder ist das für dich eher spannender da, wo du bist?
Also ich glaube, mein Forschertum habe ich ausgelebt in meiner Diplom- und meiner Doktorarbeit. Das brauche ich echt nicht mehr. Grundsätzlich gibt es ja auch viele VCs, die dann irgendwann zu einem Startup wechseln oder selber ihr Startup gründen. Da fehlt mir bisher nur echt einfach die super gute Idee, die sonst keiner hat. sonst würde ich das vielleicht in Erwägung ziehen. Aber ja. Ich möchte den Job gerne weitermachen, weil ich finde das einfach super interessant.
Ja. Und wenn man jetzt hier auf Bosch guckt, in den USA kennt man ja Bosch wahrscheinlich, oder die meisten Leute kennen Bosch irgendwie vielleicht aus die leiseste Spülmaschine der USA oder vielleicht die Power Tools und so, dass da echt ein richtig fetter VC auch mit dabei ist, das ist vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bewusst, ne? Was hast du gesagt, 600-700 Millionen oder so habt ihr da im Fund. Was macht euch da als VC so besonders? Also warum kommen die Leute zu euch? Wie sieht euer Dealflow sozusagen so aus?
Warum die Leute zu uns kommen? Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Mischung sind aus einem finanziellen VC und einem Corporate VC. Da gibt es gerade bei den Corporate VCs gibt es ganz viele verschiedene Modelle. Wie strategisch man ist und wie stark man finanziell getrieben ist. Wir sind eher finanziell getrieben, weil wir glauben, dass wir damit dem Startup am besten dienen, weil wir wollen dann am Ende des Tages gemeinsam mit dem Startup erfolgreich sein. Dazu gehört finanzieller Erfolg natürlich. Auf der anderen Seite sind wir halt immer noch ein Corporate und bieten halt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir machen alle Türen auf, die es gibt, um das Startup mit Bosch zu verbinden, um ja Geschäfte anzubahnen. Ob sich dann was daraus ergibt oder nicht, sei dahingestellt, aber erstmal ermöglichen wir die Chancen. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch, aber das können halt andere auch, ein großes Ökosystem haben. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Ökosystem im Automotive-Bereich zu allen OEMs der Welt. Also ich glaube, es gibt keinen OEM, der den Bosch nicht kennt, ne? Also Autohersteller.
Ja.
Und da können wir auch Türen öffnen. Oder auch in anderen Bereichen. Ich glaube, das macht uns ein bisschen besonders. Diese Mischung aus finanzieller Fokus, aber trotzdem die Möglichkeiten bieten. Ja,
das heißt aber, dann sind eure ganzen Partner, ihr müsst ja dann eigentlich auch sehr vernetzt sein innerhalb der Firma. Ne? Da reicht es ja nicht dann einfach nur das Portemonnaie aufzumachen, sondern der Zugang ist ja wahrscheinlich für die Gründer dann halt das Wichtige eigentlich fast. Ne? Also wenn du sagst, ja, so die OEMs und so weiter, wenn du da irgendwie nicht die Beziehung innerhalb des Konzerns hast, dann ist das wahrscheinlich gerade besonders, dass du schon so lange da bist und hast dann auch immer einen besonderen Wert für so ein Fund.
Ja, ich meine, das ist ein Grund, warum ich überhaupt, glaube ich, eingestellt worden bin. Weil ich hatte vom VC-Geschäft, ehrlich gesagt, halt nicht so richtig viel Ahnung, als ich hier angefangen habe vor 3,5 Jahren. Aber ich habe halt das riesengroße Bosch-Netzwerk, das ich damals hatte, schon nach 15, 16 Jahren Bosch-Zugehörigkeit. Und wir haben bei uns überall, halt auf der ganzen Welt, glaube ich, eine gute Mischung aus Bosch-Mitarbeitern oder ehemaligen Bosch-Mitarbeitern, die dann halt das VC-Business gelernt haben und externen Mitarbeitern, die halt das VC-Business gelernt haben. Und die Mischung macht's halt aus. Und weil ich halt eben so viel Bosch-Erfahrung hatte, aber auch schon ein bisschen Startup-Erfahrung hatte, war ich halt gut geeignet für die Stelle.
Ja. Okay. Und also, was sind das dann so für Deals, die ihr da macht? Also, welche Größenordnung spielt das? Und nochmal zurück zu der Anfrage, die ich vorher auch schon hatte. Wie kommen die Leute auf euch zu? Also gibt es da irgendwie ein Online-Form, was sie ausfüllen? Oder sind das Events? Oder ist es deine E-Mail-Adresse irgendwo? Also wie kommt ihr an diese Sachen ran? Oder ist das viel so Scouting, dass ihr die Leute bei LinkedIn anschreibt? Oder?
Also tatsächlich, rein theoretisch, können die Leute auf unsere Webseite gehen und dann die Namen sehen. Wir haben unsere E-Mail-Adressen dort nicht veröffentlicht, aber die Leute können mich bei LinkedIn anpingen. Das passiert auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass viele der guten Deals, der hochqualifizierten Deals, ich weiß gar nicht, wie das so passiert. Also wir reden halt mit anderen VCs und wir treffen halt auch ab und zu mal ein Startup, das ein anderer VC noch nicht kennt, und wir finden das super interessant und geben einem befreundeten VC die Information weiter. Es gibt einfach so viele Startups, das kann nicht jeder jedes gesehen haben. Es geht einfach nicht.
Klar.
Und
klar.
über diese ja, ich will nicht sagen stille Post, aber wirklich bei Mauf werden die guten Unternehmen gehandelt oder nicht gehandelt, aber weiterempfohlen. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff.
Okay. Und also das heißt, ihr habt jetzt gar nicht so ein Scouting-Team, was die ganze Zeit richtig sucht, sondern es kommt alles irgendwie so. Also ich frage mich ja, wie so ein VC aufgebaut ist. Ne? Es gibt ja so VCs, auch die dann irgendwelche Programme haben, oder wenn du jetzt irgendwie so ein Y-Combinator siehst, die ja auch im weitesten Sinne dann vielleicht ein VC sind, die dann irgendwie dieses Programm haben, wo einfach weltweit bekannt ist, klar, das ist so eine Startup-Schmiede. Ich frage mich einfach, wie steche ich als Bosch mit diesem ganzen Kapital, was ja da ist, aus dieser Masse heraus? Ne? Klar, der Zugang zu den OEMs und so weiter ist interessant, aber was macht man noch aus Marketing-Perspektive vielleicht für den eigenen VC, um halt an die guten Sachen rauszukommen? Außer ich habe das Glück, dass irgendeiner meiner VC-Buddies mir sagt, hier, das ist doch was für dich.
Es klingt jetzt so ein bisschen herablassend, wie du das gesagt hast, aber das Netzwerk ist einfach wahnsinnig wichtig. Und auch über das Netzwerk bekommen wir halt auch eine Reputation. Und viele von den VCs wissen halt auch, wie wir investieren und wissen, dass wir gute Investoren sind und unseren Startups eben auch, unsere Startups sehr unterstützen. Wir haben aber tatsächlich auch in den letzten Jahren ein Programm ins Leben gerufen, das heißt Open Bosch, und das findet man auch über unsere Homepage. Und das ist nochmal explizit gerichtet an Startups, die mit Bosch zusammenarbeiten wollen. Und das läuft so ein bisschen parallel zu unserem Investment. Natürlich kann es sein, dass wir ins eine der Startups auch investieren, weil wir denken, das ist best ever. Es kann aber auch sein, dass das Startup zu jung, zu klein, zu alt, zu früh in der falschen Region ist, aber eine super Technologie hat oder eine super Idee hat, um mit Bosch zusammenzuarbeiten. Und die können sich über dieses Open Bosch Portal auch direkt an unsere, meine Kollegen wenden, um dann mit Bosch zusammenzuarbeiten. Proof of Concept, also immer, es ist immer so ein bisschen klassisch, Proof of Concept, Pilot, erstes Produkt, und dann kann das auch noch weiter skalieren. Das Programm haben wir auch. Wir haben keinen eigenen Accelerator, Incubator. Haben wir immer wieder drüber nachgedacht.
Ich habe noch eine Rückfrage auf diesem Thema, wie das strukturiert ist bei euch, ne? Also wenn du zu so einem großen Andreessen Horowitz oder so gehst, dann gibt's ja da die Partner, und die Partner gehen ja auch teilweise dann mit ihrem eigenen Geld in die Deals mit rein, mit irgendeinem kleinen Ding, dass die auch partizipieren. Ist das bei den Corporate VCs auch der Fall, dass du selber auch persönlich mit reingehst, oder wird immer das Geld nur von der Firma investiert? Wie funktioniert das?
Also im Grunde genommen wird ja immer das Geld von der Firma investiert. Es ist halt so, dass die Partner von Financial VCs am Anfang halt ein Stück weit Geld in den Topf legen müssen. Wir haben ein bisschen sowas Ähnliches. Also wir haben auch ein Carried Interest Modell, um uns auch ein bisschen zu motivieren. Ja, und es gibt CVCs, die haben Carried Interest. Es gibt CVCs, die haben keins. Das ist sehr gemischt.
Das ist ja ein schönes Modell, ne? Das ist ja so ein bisschen wie wenn man beim Startup arbeitet oder auch, ich meine, bei jeder Tech-Firma kriegt man ja irgendwelche Anteile an der Firma und partizipiert dann auch mit am Gewinn. Deswegen fragte ich mich nur, wie das funktioniert, wenn man das in so einem Corporate-Kontext ist. Gibt es da irgendwie so ein paar Deals, die besonders rausstechen oder irgendwelche besonderen Geschichten, die du irgendwie erlebt hast? Ich meine, wenn man im Valley ist und man ist da so nah dran, da kriegt man ja das ein oder andere mit. Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwie so Deals, wo du sagst, boah, da hätte ich mal mitmachen sollen. So, das gibt auch immer so diese Top-List, die jeder VC hat, wo er nicht investiert hat. Vielleicht kannst du da irgendwas verraten.
Also es gibt jetzt aus meiner Erfahrung weniger, weil ich halt erst seit 3,5 Jahren dabei bin, aber es gibt so viele Startups, die meine Kollegen früh gesehen haben und wo man aus vielen verschiedenen Gründen gesagt hat, ach, das gibt doch eh nichts. Cruise war eins von denen, ja. Und das war das erste Autonomous Driving Startup, was dann für eine halbe oder eine Milliarde, ich weiß es gar nicht mehr genau, von GM gekauft worden ist. Haben wir alle große Augen gemacht. Sowas passiert immer wieder. Aber manchmal hat man halt auch Glück. Wir haben gerade Ende letzter Woche kam das, war das in der Presse, dass eins unserer Portfolio Startup aus Europa, allerdings aus UK, verkauft worden ist. Für über eine halbe Milliarde US-Dollar, was ein super Erfolg ist für uns. Wir haben andere Startups, die sogenannte Unicorns sind, weil die Valuierung halt über 1 Milliarde ist. Alles so ein bisschen gemischt. Natürlich, mir liegen meine Portfolio-Startups, also wo ich das Investment vorangetrieben habe, die liegen mir halt besonders am Herzen. Und da gibt's halt auch die unterschiedlichen Geschichten, die man erzählen kann. Ein Startup zum Beispiel, das ist in San Francisco. Das war mein erster Covid-Deal, ja, wie wir das mittlerweile so fast schon so sagen. Ja, also ich hab den CEO auf einer virtuellen Veranstaltung kennengelernt. Und diese virtuelle Veranstaltung habe ich mit einer VC-Kollegin organisiert, wo wir gesagt haben, das war am Anfang von Corona, das war letztes Jahr im Mai, wo wir gesagt haben, oh, wir wollen wieder ein bisschen mehr Dealflow anregen, weil man hat sich ja nicht mehr so einfach so getroffen. Es ging ja nicht, saß ja jeder zu Hause. Und dann haben wir dieses virtuelles Event gemacht und haben halt gesagt, okay, wir machen das ein bisschen herausfordernder, wir machen nur weibliche VCs und nur weibliche CEOs und Founder. Und da habe ich den CEO, die CEO von dem Unternehmen kennengelernt, in das ich dann 3 Monate, 4 Monate später investiert habe. Okay. Ist eine schöne Geschichte.
Und wie viele Investments machst du dann so pro Jahr? Also ich meine, man guckt sich ja viele Sachen an, aber man kann ja nicht jeden Tag irgendwie einen Deal closen. Also was ist da so die Ratio?
Ja, wir küssen ganz schön viele Frösche, sagt man auf Deutsch, ne?
genau.
Also ich mache, keine Ahnung, ein Deal pro Jahr, vielleicht auch zwei. Es gibt auch bestimmt Jahre, wird es auch Jahre geben in der Zukunft, wo ich vielleicht keinen mache. Das ganze Team, wir machen im Schnitt im Jahr vielleicht 6, 8, 10 Deals weltweit und wir sind 20 Leute, kannst du es dir ausrechnen. Wir sind hier in Nordamerika eher aktiv, weil wir haben halt hier auch wahnsinnig viel Startups. Aber nur um dir so eine Zahl zu nennen, wir gucken uns, das weltweite Team mit 20 Leuten guckt sich pro Jahr ungefähr 2.000 bis 3.000 Deals an. Von denen sagen wir vielleicht bei 200, die sind interessant genug, um den Bosch vorzustellen. Und davon gibt es vielleicht 50, wo wir sagen, wir sind interessant genug, um sie im Team zu diskutieren. Und am Ende investieren wir in 8. Das ist der Funnel.
Wahnsinn. Wenn du jetzt auf diese ganzen Sachen guckst, die hier gerade so im Valley passieren, ne? Also gerade so aus dem Bosch-Blickwinkel, wenn ich jetzt da so Sachen höre von irgendwelchen Satelliten mit Starlink oder Leute fliegen zum Mars oder sich elektrische Fahrräder, weil die Leute damit überall rumfahren, gibt es so bestimmte Bereiche, wo du so das Gefühl hast, das sind jetzt so gerade die Trends, die für euch auch vielleicht interessant sind, was es auch gerade hier im Valley gibt vor Ort oder autonomes Fahren oder was weiß ich, also was sind da für dich so die Top-Bereiche?
Also autonomes Fahren war auf jeden Fall ein Top-Bereich. Der Bereich ist halt mittlerweile, was Startups anbelangt, eher ein bisschen reifer. Das macht die Investments nicht mehr ganz so lukrativ, weil viele halt auch einfach schon spät dran sind, schon große Unternehmen sind. Aber ich denke so, das Thema Cloud und AI, das sind halt schon so die zwei Themen, die ja auch irgendwie zusammengehören. Das sind Themen, die gerade im Valley ganz, ganz extrem die letzten Jahre, wo es wahnsinnig viel Innovation gab. Und die für uns halt auch aus Investment-Sicht super interessant sind und die auch für viele, viele Bosch-Bereiche am Ende interessant sein können. Und manche haben vor 2 Jahren gesagt, AI ist tot oder da investiert man nicht mehr, das Thema ist durch, aber da gibt es immer wieder so viele neue Geschichten, das Thema ist noch lange nicht zu Ende. Glaube ich. Ich meine, da gibt es dann auch so Themen wie Quantencomputing, da ist jetzt, da gibt es halt so wenige Firmen weltweit, dass die Statistik dazu schlägt und dann gibt es am Silicon Valley auch nicht so viel mehr als woanders, aber natürlich gibt es im Silicon Valley ein paar Unternehmen. Aber ja, es gibt halt wahnsinnig viele Trends, die hier entstehen und die hier einfach auch noch sehr, sehr wichtig sind. Halbleiter zum Beispiel. Ja. Halbleiter ist gerade wieder ein total heißes Thema, auch durch das Thema mit der Decoupling, nennen wir das auf Englisch, zwischen Europa, USA und China, ist Halbleiter gerade wieder total der Hype. Hätte man sich vor 5 Jahren nicht vorstellen können.
Okay. Du hast gerade das schon mal kurz angesprochen, dass du am Anfang von Covid so ein Event gemacht hast mit Frauen oder nur weibliche VCs und nur weibliche Gründerinnen. Da gibt's ja häufig so Presse oder sag mal Berichte drüber, dass ja die VC-Branche sehr männlich geprägt ist, ne? Und irgendwelche VCs halt ihre Buddies dann irgendwie nach Tahoe in ihre Ranch halt einladen und irgendwie im Hot-Tub abends sitzen und irgendwie Bier trinken und über die Deals sprechen. Und da ja ein großes Ungleichgewicht sozusagen ist, ne? Auf der einen Seite ist das natürlich eine riesen Herausforderung, aber gerade weil du als Frau in dem Markt bist, hat das für dich vielleicht auch mal Vorteile, dass Leute, die halt Investment suchen, auch lieber dann mit dir arbeiten? Also wie siehst du so dieses Ungleichgewicht und was machst du da noch?
Ich meine, das Ungleichgewicht ist da und ich muss damit leben, aber das Ungleichgewicht habe ich, seitdem ich im Physik-Leistungskurs bin. Oder war. Von daher, also entweder man gewöhnt sich dran oder man gewöhnt sich nie dran und grämt sich sein Leben lang. Das habe ich beschlossen, nicht zu tun. Es gibt aber auch tolle Frauen-VC-Communities. Da kann man also halt auch netzwerken und da kann man so ein bisschen in den Kontrapunkt festlegen. Ich würde jetzt nicht wirklich sagen, dass ich direkte Vorteile habe, weil Leute lieber zu mir kommen oder so. Das glaube ich nicht. Das eine, was von Vorteil ist, dass Leute sich eher an mich erinnern. Und ich mich dann nicht an die Leute. Das ist dann doof. Aber da muss ich auch mit leben. Aber das ist dann, ja, man kennt mich vielleicht oder manche kennen mich vielleicht, weil ich eine Frau bin. Das ist dann der Vorteil, der kleine, kleine Vorteil. Ob die Leute deswegen nicht mit mir arbeiten wollen, das ist wieder auf dem anderen Blatt.
Ja, und sag mal, wenn man jetzt hier im Valley ist, ne, ich habe das ja gerade schon einmal so kurz angefragt, dass man irgendwie vielleicht irgendwann auf die andere Gründerseite will oder so, vielleicht fehlt einem die Idee, aber dann sieht man halt auch diese wahnsinns riesen Investoren, die irgendwelche krassen Milliardenfonds ständig schließen. Reizt einen das dann auch zu sagen, will ich jetzt bei der deutschen Firma bleiben oder wage ich mich mal in so ein anderes Erlebnis? Ist natürlich auch die Frage, ich weiß gar nicht, ob du als Expert hier bist oder mit amerikanischem Vertrag, das ist ja auch die Frage, ob man das mit Green Card und so weiter überhaupt kann, aber ist das schon so ein Reiz, oder guckt man so ein bisschen zu denen herauf, oder sieht man eigentlich sehr sich auf einem Level mit Andresen, mit Sequoia, mit all solchen Leuten?
Musst du mal die Jungs von Sequoia fragen, wie die das sehen. Also ich bin auf einem lokalen Vertrag hier. Also als ich den VC-Job angenommen habe, habe ich auf einen lokalen Vertrag gewechselt, bin mittlerweile auch Green Card Holder. Ich könnte halt auch das Unternehmen wechseln. Ich meine, man klopft ja nicht einfach bei einem Sequoia an die Tür und sagt, du, ich bin auch VC, wie wär's mit dem Job? Die Jobs sind natürlich wahnsinnig begehrt, und zwar nicht nur für uns, sondern für jeden. Ich glaube schon, dass da noch immer ein bisschen Ungleichgewicht herrscht zwischen Corporate VCs und Financial VCs, vor allen Dingen zwischen den wirklich Financial VCs mit den ganz großen Namen. In der Vergangenheit, glaube ich, war das auch dadurch bedingt, dass die Corporate VCs sehr strategisch unterwegs waren, und man hat dann zum Teil das Corporate VC-Geld dummes Geld genannt. Ja. Und die haben die Valuierung kaputt gemacht, weil als Corporate Unternehmen bist du ja irgendwie gewohnt, wenn du Unternehmen kaufst, dann sind das halt auch zuck mal 50 bis 100 Millionen. Einfach weil Unternehmen so viel kosten, ob man dann so viel für ein kleines Startup ausgeben muss, wieder vom anderen Blatt. Ich glaube aber, dass sich das immer mehr verbessert hat, weil auch viele andere VCs ein ähnliches Modell haben wie wir, dass sie sagen, wir sind eher finanziell unterwegs, haben aber den Corporate als Hebel, als Door-Opener, und das schätzen halt auch einige von den großen namhaften VCs, und die kommen dann mitunter auch zu uns, wenn sie wissen, dass es einfach wahnsinnig wichtig wäre, für dieses Startup mit Bosch zu arbeiten. Oder auch Bosch als Namen auf dem Investorblatt zu haben, da wo die ganzen Investoren stehen, ja.
Ja, nee, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch häufig so, dass ja nicht nur ein Investor reingeht, sondern dass ja auch immer irgendwie so ein Cap-Table über verschiedene hinweggeht,
ja.
Ne? Und
ja, ja.
Bosch mit dabei zu haben.
Ja. Wir glauben sowieso auch gut ist immer, die Karte, genau. Ja.
Ja, du meinst gerade schon, dass halt auch ja sehr viel Geld im Markt ist und so, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das aber gerade nochmal so extrem, dass es so explodiert, also das ist halt das, was man so liest, ne, dass man das überall sagt, Geld ist da, wenn jemand was machen will, dann geht er halt zum Investor und die gucken sich schon fast gar nicht mehr die Details an, sondern da wird einfach das Geld den regelrecht hinterhergeworfen, jetzt böse gesagt oder so, also ist das auch so eine, also wie ist dein Blick auf dieses Thema, dass so viel Geld da ist und dass die Investoren gar nicht wissen, wohin damit? Ist das wahr oder merkst du das so?
Also ob die Investoren nicht wissen, wo wir hin mit dem Geld, kann ich nicht beurteilen, aber ich sehe, dass sehr viele Deals sehr, sehr schnell, also wie du es gesagt hast, wirklich sehr schnell passieren. Man trifft sich mit dem Startup und halt alles virtuell und dann telefoniert man noch ein paar Mal, und das geht halt mit Covid auch alles eigentlich eher einfacher und schneller, und manche Deals gehen wahnsinnig schnell über die Bühne. Das haben wir festgestellt und wir bleiben damit unter auch außen vor. Zum Teil, weil wir nicht schnell genug sind, oder zum Teil, weil die Valuierungen auch so abartig hoch sind, dass wir sagen, das ist eigentlich fast schon nicht mehr gerechtfertigt. Das ist nicht echt. Aber es ist, also das Phänomen sehen wir, das sehen wir täglich. Ja.
Ja.
Ist gerade sehr heiß.
Und sag mal, wie glaubst du, dass das im Valley so weitergeht? Weil auf der einen Seite sieht man ja schon jetzt irgendwie die Mieten, die steigen jetzt langsam wieder an, die Leute kommen irgendwie zurück. Bei LinkedIn, bei uns ist auch so, das Büro ist jetzt wieder geöffnet, man darf hingehen, aber jeder denkt sich, warum soll ich jetzt ins Büro gehen? So, also die Leute sind auch noch irgendwie so eingestellt, dass sie so schon eher schon von zu Hause arbeiten. Ich habe aber schon das Gefühl, die Menschen strömen wieder zurück, mehr als dass die jetzt wegziehen. Ja. Du sagst ja auch gerade, die meisten Calls sind irgendwie über Videokonferenz und Co. Glaubst du schon, dass dieses Community-Feeling des Valleys wieder zurückkommt, oder dass wir eher in dieser Remote-Work-Situation bleiben?
Ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Mischung werden aus Remote und In-Person. Ich glaube, dass wir uns nicht mehr für jedes Meeting in Persona treffen müssen, weil ich mir dann dreimal überlege, ob ich 2 Stunden nach San Francisco fahre für 1 Stunde Meeting, weil ich ja weiß, wie gut das per Zoom funktioniert. Aber die persönlichen menschlichen Kontakte sind am Ende des Tages einfach wahnsinnig wichtig. Für alle Menschen und für VCs insbesondere. Und die persönlichen Kontakte jetzt wieder pflegen zu können, weil sich wieder die Welt öffnet, weil wir alle geimpft sind, weil die Fälle niedrig sind von Covid, werden diese persönlichen Treffen umso wertvoller. Und die werden auch wertvoll bleiben. Deswegen, das wird sehr, sehr hybrid werden. Und das macht dann eben, hier zu sein und die persönlichen Kontakte zu pflegen, nochmal wichtiger. Während der Hochzeit von Covid, wo keiner keinen getroffen hat, da war das alles irgendwie demokratisch im Sinne von, ist total egal, ob ein Startup aus New York, aus San Francisco oder aus, keine Ahnung, Idaho bist. Das wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen ändern. Und es ist dann doch wieder wichtig, dass du im Valley bist.
Ja, ich hoffe und glaube das auch. Was macht denn das Leben im Valley so für dich aus? Also wenn du jetzt gerade so als Deutsche bist, jetzt ja schon ein paar Jahre hier, ist das für dich jetzt dein Lebensmittelpunkt? Du sagst, das ist auf jeden Fall the place to be, hier werde ich alt. Oder sagst du, mal gucken, wo es weitergeht?
Also auf jeden Fall will ich hier älter werden. Ob ich hier sterbe oder in Rente gehe, das weiß ich noch nicht. Aber ich finde, wenn man einmal in diesem Innovations-Melting-Pot drin steckt, dann will man da auch gar nicht mehr raus. Und die Art, wie hier, wie ich schon gesagt habe, genetzwerkt wird, die Art, wie hier aufeinander gesprochen wird, wie Ideen weitergereicht werden, das finde ich viel zu interessant, um das wieder zu verlassen. Deswegen möchte ich das noch eine Weile machen. Und die Kirsche auf der Sahne ist dann halt das Wetter. Als Deutscher kann man das dann am Ende des Tages dann immer noch auch nach 5, 6 Jahren echt schätzen.
Absolut, absolut. Das denke ich jeden Tag, ja. Gibt's irgendwelche Sachen, die du aus Deutschland vermisst, dass du sagst, boah,
das, außer weißen Spargel?
Die Weißwurst zum Frühstück. Weißer Spargel, ja, das ist in der Tat.
Also selbst gute Weißwurst kriegt man hier, aber weißer Spargel ist echt schwierig.
Absolut.
Aber was ich am meisten vermisse, ehrlich gesagt, ist die Nähe zu Italien.
Großartig.
Weil, ja, einfach so diese alten Kulturen, diese alten Städte, da einfach abends zu flanieren, draußen zu sitzen, ein Glas was weiß ich was zu trinken. Dieses Lebensgefühl in diesen alten Städten. Das ist eine der ganz wenigen Sachen, die mir fehlen.
Ja, ich glaube, das wird einem auch erst so richtig bewusst, wenn man hier erstmal länger lebt, ne? Weil ich habe das schon häufig, glaube ich, mal erzählt, wenn du hier dich halt in Flieger sitzt und 2 Stunden fliegst, dann bist du halt entweder im Wasser, in der Wüste, vielleicht gerade in Seattle und gerade in L.A., aber sonst auch nichts, ne? Also man ist halt hier wirklich in so einem, wie auf dem Mars irgendwie, so weit von allem weg. Und wenn man in Deutschland lebt und 2 Stunden fliegt, ist man einfach überall. Und ja, ich merke einfach selber, dass ich damals, als ich in Deutschland gelebt habe, das gar nicht so, also klar, man ist immer mal verreist und jedes Jahr ist man in irgendeine europäische Stadt mal gefahren, aber wie nah man eigentlich an dieser Kultur dran ist und das zu schätzen, ich glaube, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen.
Ja, in Süddeutschland, wir sind halt übers Wochenende nach Italien gefahren, ne?
Ja, natürlich noch besser, ja. Kannst du dir denn schon vorstellen, irgendwann mal wieder zurück in Deutschland zu leben? Also, das ist ja immer das, was ich jeden Podcast-Gast frage, weil es gibt da so ein bisschen so diese Leute, die sagen, ja, auf jeden Fall, das ist hier eine Etappe in meinem Leben und ich gehe auf jeden Fall nach Deutschland zurück. Oder es gibt da Menschen, die dann sagen, das habe ich mal gedacht und ich bleibe für immer hier.
Also ursprünglich habe ich gedacht, dass ich nach 3, 4 Jahren zurückgehe. Ich bin als Expat gekommen und dann bin ich lokalisiert. Im Moment ist so das Gefühl, dass ich hier in Rente gehe oder... Rente ist ein komisches Wort, ja, dass ich hier irgendwann aufhöre zu arbeiten. Und was danach kommt, weiß ich nicht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, hier nach Europa zu gehen. Allein wegen des Gesundheitssystems, so doof wie es klingt. Im Silicon Valley kann ich eh nicht bleiben, das kann ich mir nicht leisten. Und dann müsste ich sowieso umziehen. Soll ich dann in irgendeinen Bundesstaat ziehen, wo ich kein Schwein kenne, oder gehe ich dann zurück nach Europa, wo ich noch ein paar alte Freunde habe? Das ist so.
Ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Yvonne, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin ja persönlich großer Bosch-Fan von Tools und Produkten in meinem Haus. Lieb diese Marke überall zu sehen. Insofern war das mir ein großes Anliegen. Vielen, vielen Dank.
Bitteschön. Es hat Spaß gemacht.
Danke, bis dann, ciao. Das war das OMR Silicon Valley Update mit Dr. Yvonne Lutsch. Und bevor es zu Ende ist, will ich noch mal ganz kurz was in eigener Sache loswerden. Und zwar, ich war kürzlich im Wunderbar Together Podcast zu Gast. Mich Oliver Nehmerich und Felix Seltner interviewen, wie sie selber sagen, die coolsten Deutschen in den USA. Und dabei zu sein, war natürlich eine riesengroße Ehre für mich. Die beiden machen sozusagen das Gleiche wie ich hier, aber eben für die ganze USA und hatten schon Gäste wie Philippe von Boris oder Julius von der Laar, dem Politikberater, die beide auch übrigens schon auf der OMR-Festivalbühne standen in den letzten Jahren. Wer also mehr über mich erfahren will oder mehr über Deutsche in den USA, sollte mal nach dem Wunderbar Together Podcast Ausschau halten. Überall da, wo du deinen Podcast hörst. Ich kann es nur empfehlen. Und zum Schluss wie immer noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Christian Weiß und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich. Wir hören uns dann hoffentlich wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.